ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Budapest, Sofia und Zagreb sind drei Hauptstädte in der EU, die eines gemeinsam haben. Sie gelten als progressive Metropolen in ziemlich konservativen Ländern. Den Regierungen werden Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen und zum Teil auch eine autoritäre Politik. In Budapest, Sofia und Zagreb gibt es aber Bürgermeister, die die Politik verändern wollen und es in ihrer Stadt zum Teil auch schaffen. Aber sie stehen ordentlich unter Druck durch die Regierung, aber auch durch andere Kräfte. Der Bürgermeister von Budapest ist angeklagt, der Bürgermeister von Zagreb hatte Rechtsextremisten am Hals und der Bürgermeister von Sofia die Mafia. Oliver Schosch war in allen drei Städten.
Beispiel Budapest, die Hauptstadt Ungarns. Ende Januar ist es der Aufmacher in den ungarischen Fernsehnachrichten. Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, von der grünen Reformpartei Párbeszéd, auf Deutsch Dialog, ist unter Druck. Er wird angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft beantragt die Anklageerhebung und verlangt eine Geldstrafe gegen den Bürgermeister von Budapest. Die Staatsanwaltschaft wirft Karácsony vor, die Budapest Pride veranstaltet zu haben. Obwohl er wusste, dass die Polizei die Parade verboten hatte, habe er sie durchgeführt und geleitet und die Bürger zur Teilnahme aufgerufen.
Die Budapest Pride war von Viktor Orbáns rechtspopulistischer Regierungspartei Fidesz verboten worden. Die Regierung bezog sich auf ein neues Kinderschutzgesetz. Kritiker sprachen von einer Diskriminierung gegenüber der LGBTQ-Community und lobten Karácsony für seinen Einsatz und seinen Mut, die Pride als städtische Veranstaltung doch durchzusetzen. Wann ein Urteil gegen Karácsony fällt, ist noch unklar. Der Budapester Bürgermeister gibt sich kämpferisch.
Ich bin sehr gespannt auf den Termin. Ich werde vor Gericht die Rede meines Lebens halten, über Freiheit und Menschenrechte und über das Recht auf Versammlungsfreiheit.
Auch der Bürgermeister der bulgarischen Hauptstadt Sofia, der parteilose Vasil Tersiev, ist unter Druck. Im vergangenen Jahr haben sich in zwei Bezirken von Sofia die Müllsäcke am Straßenrand gestapelt.
Sofia steckt in einer Müllkrise. Die Situation in den Bezirken Podujane und Slatina bleibt kritisch.
Die Müllmafia setzt Sofia unter Druck. Bürgermeister Vasil Tersiev soll einen Wucherpreis für die Müllentsorgung bezahlen. Bulgarien ist das zweitkorrupteste Land der EU. In anderen bulgarischen Städten, besonders da, wo die konservative Dauerregierungspartei GERB an der Macht ist, spielt die Politik mit und macht mit der Mafia krumme Geschäfte. Doch Vasil Tersiev in Sofia weigert sich.
Wenn wir jetzt akzeptieren, den doppelten Preis zu bezahlen, nur weil jemand einen Aufschlag haben will, ohne mehr Leistung zu bringen, dann wird es außer Kontrolle geraten. Dann werden wir für alles mehr bezahlen müssen. Jemand hat beschlossen, sich auf unsere Kosten zu bereichern.
Anfang Februar dieses Jahres kommt es zu einem denkwürdigen Auftritt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, auf dem zentralen Ban Jelačić-Platz. Auf der Bühne steht die Handballnationalmannschaft zusammen mit dem extrem populären, aber auch wegen Faschismusverherrlichung umstrittenen kroatischen Rockstar Marko Perković Thompson.
Točno 19 sati, dobro večer.
Dobrodošli u RTL Danas.
Zehntausende Menschen haben gestern Nacht auf dem zentralen Ban Jelačić-Platz in Zagreb die Handball-Nationalmannschaft empfangen. Sie hat die Bronzemedaille gewonnen.
Während es einen heftigen Streit gab zwischen der Stadt Zagreb und der kroatischen Regierung über den Auftritt von Marko Perković Thompson, hat dieser mit den Spielern mitten in Zagreb gefeiert.
Eigentlich haben die Stadt Zagreb und ihr Bürgermeister Tomislav Tomašević die Hoheit über die Feierlichkeiten auf dem zentralen Platz der Stadt. Tomašević ist ein ehemaliger Umweltaktivist. Er ist in der linksgrünen Plattform Možemo, wir können. Er hat den Auftritt des faschismusaffinen Sängers Thompson nicht erlaubt. Doch weil die Handballer und viele Fans den Auftritt dennoch wollten, hat die nationalkonservative kroatische HDZ-Regierung einfach das Ruder übernommen. Sie hat sich über die Stadt hinweggesetzt, den Auftritt durchgesetzt und den Zagreber Bürgermeister als Spielverderber und Spalter der Gesellschaft dargestellt. Tomašević wehrt sich dagegen.
Nedopustivo je da se sport politički instrumentalizira.
Der Sport darf nicht politisch instrumentalisiert werden. Doch genau das passiert heute. Die Regierung der Republik Kroatien hat beschlossen, mit Gewalt durchzusetzen, dass Thompson auf dem Empfang der Handballer singen wird.
Der Wille der Zagreber Stadtverwaltung zählt am Ende nicht. Bürgermeister Tomašević hat Klage eingereicht.
Das ist ein Präzedenzfall. Das ist ein beispielloser Fall von institutioneller Gewalt und Höhepunkt des verantwortungslosen Verhaltens von Premier Andrej Plenković. Er missachtet die demokratisch gewählte Regierung der Stadt Zagreb. Es ist ein Schlag der Regierung auf die Stadt Zagreb.
Marko Perković Thompson, einer der größten Musikstars Kroatiens, singt am Ende vor Zehntausenden begeisterten Zuschauern auf dem Zagreber Hauptplatz. Wie vor einigen Jahren schon beim Empfang der Fußballnationalmannschaft. Die Zuschauer zünden Bengalos und schwenken Kroatienfahnen. Ein Riesenfreudentaumel mit viel Heimatstolz. Doch was Thompson singt, das wäre in Deutschland undenkbar in so einem öffentlichen Rahmen. Das Lied heißt Geni Kameni, Gene aus Stein. Die haben die Kroaten laut dem Lied. Thompson singt wörtlich übersetzt: 1945 war ein schlechtes Jahr, denn da hat es uns in die ganze Welt zerstreut. Aber die Schwalben kehren zurück und es werden neue Kinder gezeugt, von blauem Blute mit weißen Gesichtern. Klingt ein bisschen nach Hitlers Rassenlehre. 1945, das Jahr, das Thompson als schlecht bezeichnet, das war in Kroatien bekanntlich das Jahr, in dem das faschistische Ustascher Regime geschlagen war und in dem viele Ustascher Faschisten ins Ausland fliehen mussten. Die Ustascher waren ein Marionettenregime Adolf Hitlers im Zweiten Weltkrieg. Historiker schätzen, dass sie rund 300.000 Menschen ermordet haben, knapp 100.000 allein im kroatischen Konzentrationslager Jasenovac. Die Opfer waren vor allem Serben, Juden und Roma. Doch das Lied geht in Kroatien in der Regel sogar ohne Aufsehen über die Bühne. Viel strittiger ist noch ein anderer Song. Thompsons größter Hit Bojna Čavoglave, Bataillon Čavoglave. Dieses Lied hat Thompson nun beim Empfang der Handballer weggelassen. Viele vermuten auf Druck der kroatischen Regierung, sodass diese sagen kann, wozu die Aufregung, er hat ja sein strittigstes Lied gar nicht gespielt. Zu Beginn des Liedes Bojna Čavoglave ruft Thompson immer den Gruß der Ustascher Faschisten. Sadom Spremni, für die Heimat bereit. Vor allem wegen dieses Grußes duldet die Zagreber Stadtverwaltung keine Thompson-Auftritte mehr bei städtischen Veranstaltungen, so Bürgermeister Tomašević.
Ich erinnere daran, dass wir im vergangenen Jahr in gutem Glauben das Thompson-Konzert auf dem Zagreber Hippodrom erlaubt haben. Da haben dann aber leider tausende Leute diesen Gruß gerufen. Das kroatische Verfassungsgericht hat ja erklärt, dass es sich eindeutig um einen verfassungswidrigen Gruß der Ustascher Faschisten handelt. Außerdem hatten die Besucher des Thompson-Konzerts Ustascher Symbole dabei. Es gab dann noch faschistische Gesänge in der Zagreber Innenstadt, die von der Polizei nicht verhindert wurden. Und der faschistische Gruß wurde sogar in die Kamera des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gerufen und im Fernsehprogramm gezeigt.
Für viele Kroatinnen und Kroaten ist der Zagreber Bürgermeister Tomašević am Ende der Buhmann, der Moralapostel, der Heimatverräter. Und das wurde auch von verschiedenen Seiten befeuert, und zwar schon länger. Marko Perković Thompson selbst machte bei einem seiner Konzerte in der Zagreber Arena kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres eine ziemlich scharfe Ansage gegenüber der linksgrünen Zagreber Stadtpolitik.
Sie greifen die Symbole des Kroatienkrieges, unseres Heimatkrieges an. Sie greifen die Grundpfeiler unseres Landes an. Wir wissen, dass in Zagreb eine linksextremistische Sekte regiert.
Diese Schwuchteln!
Eine linksextremistische Sekte und die Überreste des Jugokommunismus.
Ein großer Teil der rund 20.000 Zuschauer brüllen: in den Kampf für unser Volk. Ein Schlachtruf, der bei Fußballfans beliebt ist und der sich ursprünglich auf eine kroatische Schlacht gegen die Osmanen im 16. Jahrhundert bezieht. Es folgt Thompsons Hit Bojna Čavoglave mit dem faschistischen Gruß Saddam Spremni. Der bekannte kroatische Philosoph und Politikanalyst Žarko Puchovski sieht hinter der Aktion mit den Handballnationalspielern ein politisches Schauspiel. Er bezeichnet es als kroatische Kleinstaaterei.
Deutschland, das bei der Handball-Weltmeisterschaft den zweiten Platz geholt hat, hat das überhaupt nicht gefeiert. Und Kroatien feiert inbrünstig den dritten Platz. Das sind die Komplexe einer kleinen Nation. Und dann gibt es noch den Komplex der Linken, die in Kroatien und Slowenien oft als nicht patriotisch und jugoslawisch betrachtet werden. Bürgermeister Tomašević hat einen politischen Nutzen darin gesehen, als Verteidiger des Antifaschismus aufzutreten. Er hat gesehen, dass Premierminister Plenković nach rechts abrutscht, weil es einen großen Moment des Patriotismus gab. Und so hatten beide einen Vorteil. Tomašević hat mit seiner Partei 2 Prozentpunkte mehr Zustimmung bekommen und Plenković 1,5.
Doch warum ist Thompson, der zum Teil Texte singt, wie man sie in Deutschland nur von Neonazi-Bands kennt, so ein Massenphänomen in Kroatien? Ein Musiker, für den sich sogar Spitzensportler und die Regierung einsetzen. Warum ist die Aufarbeitung der Vergangenheit in Kroatien offenbar so dürftig vorangeschritten? Žarko Puchovski sagt, dass die meisten, die Thompson mögen, keine Faschisten sind, sondern eher eine Mentalität haben wie die Landwehr, die Heimatverteidigung im Zweiten Weltkrieg.
Die Mentalität der Landwehr sieht so aus. Wir sind nicht für das Töten, aber wir haben Verständnis für diejenigen, die es tun. Und überleg doch mal, was man uns alles angetan hat. Die Landwehr hat sich, je nach Situation, mal den Partisanen angeschlossen, mal den Ustascher Faschisten. Die Landwehr hat das Töten der eigenen Seite verharmlost und normalisiert. Thompson hat eine Mischung geschaffen aus Rockmusik und bäuerlicher Hirtenmusik, Folklore, eine Balkanisierung. Dahinter steckt die Angst vor der Moderne und die Sehnsucht nach der Dorfidylle aus der Vergangenheit. Damit kriegt Thompson die Leute und verkauft erfolgreich Platten. Und wenn er in seinen Texten faschistische Botschaften verbreitet, dann kommt bei den Leuten die Landwehrmentalität zum Vorschein, nach dem Motto: Ich habe nichts gegen Ustascher Lieder, ich muss sie mir inhaltlich ja nicht selbst zu eigen machen. Und dann wird das von niemandem skandalisiert.
Guten Abend, Pride. Guten Abend, Liebe. Nun, ihr seht alle nicht so aus, als ob die Pride verboten worden wäre. Ihr seht eher so aus, als gäbe es Frieden und Freiheit. Ihr seht aus, als ob ihr gekommen seid, um der hasserfüllten, aufgeblasenen Macht den Mittelfinger zu zeigen.
Es war ein Triumph für den Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, von der grünen Partei Párbeszéd Dialog. Die rechtspopulistische Fidesz-Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán hatte die Pride-Parade im Juni vergangenen Jahres eigentlich gesetzlich verboten, unter der Berufung auf ein neues Kinderschutzgesetz, wonach das Zeigen von LGBTQ-Lebensweisen untersagt ist. Doch der Budapester Bürgermeister setzte die Pride-Parade mit einem Trick durch. Er meldete an dem Tag, an dem die Pride stattfinden sollte, eine städtische Veranstaltung an mit dem Titel »Städtisches Fest der Freiheit«. Und die LGBTQ-Szene kam einfach zu diesem Fest. Doch nicht nur die. Zuvor waren zu Budapest Prides meist um die 30.000 Besucher gekommen. Im vergangenen Jahr kamen laut Schätzungen rund 200.000. Orbán hatte sich mit seinem Pride-Verbot ein Eigentor geschossen. Und für Bürgermeister Karácsony war es eine Genugtuung.
Es war die 30. Budapest Pride. Die Pride war hier immer ein natürlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens, wie in jeder anderen europäischen Metropole. Dass man jetzt plötzlich den Kinderschutz herangezogen hat, als Grund, die Pride abzusagen, das war lächerlich. Sie wollten eine Debatte gegen die LGBTQ-Community lostreten und die Gesellschaft spalten. Sie wollten von den wirtschaftlichen Problemen ablenken, die es da gerade gab.
In der Propaganda des autoritären Ministerpräsidenten Orbán gab es in den letzten Jahren immer wieder Feindbilder. Zunächst waren es die Flüchtlinge, dann die LGBTQ-Community. Im aktuellen Parlamentswahlkampf kam dann die Ukraine auf und deren Präsident Zelensky. Bürgermeister Karadzhan wurde, bevor er die Pride-Parade durchzog, mit einer Gefängnisstrafe bedroht. Soweit ist es dann doch nicht gekommen. Doch der Bürgermeister ist angeklagt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Geldstrafe an. Ende Februar hat nun allerdings das zuständige Budapester Bezirksgericht das Verfahren ausgesetzt und das ungarische Verfassungsgericht aufgefordert, zu prüfen, wie es mit der Versammlungsfreiheit und dem Kinderschutz eigentlich aussieht. Wie das Verfahren ausgeht, ist offen. Die Justiz wird in Teilen von der Orbán-Regierung kontrolliert. Es kann aber laut den aktuellen Umfragen auch gut sein, dass die Orbán-Regierung am 12. April bei der Parlamentswahl abgewählt wird. Gergely Karadzhan hofft darauf, denn die Fidesz-Regierung behindere ihn in seiner Arbeit als Bürgermeister, weil er von der Opposition sei.
Die Haushaltseinnahmen der Hauptstadt Budapest sind in den letzten Jahren real um mehr als 20% gesunken. Die Regierung entzieht der Stadt einfach die Einnahmen, die ihr zustehen. Wir bekommen nur etwas mehr als die Hälfte der lokalen Gewerbesteuer, die in Budapest erwirtschaftet wurde. Nun steigen aber die Löhne kontinuierlich wegen der Inflation. Und für die Stadt wird es immer schwieriger, Dienstleistungen bereitzustellen. Die Fidesz-Regierung versucht es so darzustellen, als ob wir nicht mit dem Geld umgehen könnten. Aber die große Mehrheit der Menschen in Budapest weiß, dass unsere schwierige finanzielle Lage der Landesregierung zu verdanken ist und nicht der Stadt selbst.
Budapest sei der Geldhahn so weit zugedreht worden, dass sich die Stadt eigentlich nur noch darauf konzentrieren könne, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.
Bestimmte Sanierungsarbeiten werden verschoben und wir mussten bei den städtischen Unternehmen rationalisieren und 7 Unternehmen zu einem einzigen zusammenlegen. Und man kann auch die Folgen unseres Geldmangels im Stadtbild sehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen sehr langen Winter und die Straßen, die über 10 Jahre alt sind, sind voller Schlaglöcher und wir hatten nicht genug Geld für die Reparatur. Unser allergrößtes Problem ist, dass sich die Regierung aus der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Budapest rauszieht. Die Stadt muss die Öffis allein finanzieren. Überall sonst in Europa werden die Öffis vom Staat oder von der Region finanziert.
Tibor Navracsics ist der zuständige Minister für regionale Entwicklung von Orbáns rechtspopulistischer Fidesz-Partei. Er ist der Ansicht, dass der Bürgermeister von Budapest kein Recht habe, sich so zu beschweren.
In Mitteleuropa ist Geldknappheit doch keine ungewöhnliche Sache. Ich bitte Sie. Gute Politiker können auch bei Geldknappheit weiter gute Politik machen. Ich schaue schon darauf, dass ich mit dem Budapester Bürgermeister ein gutes Verhältnis habe. Er bekommt von den EU-Fonds außerordentlich viel. Wo wir können, da helfen wir. Aber natürlich brauchen wir auch die Unterstützung von Budapest, um den anderen Regionen in Ungarn finanziell zu helfen.
Trotz der finanziellen Schwierigkeiten konnte Bürgermeister Karadzhan auch einiges erreichen in Budapest. Als ihre größten Erfolge sieht die grüne Stadtverwaltung die Renovierung der Kettenbrücke über die Donau, den Ausbau von Grünanlagen und sicheren Radwegen, den Einsatz von modernen, energieeffizienten Fahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr und Budapest gilt in Europa als liberale, proeuropäische Metropole in einem autoritär regierten Land. Auch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und in der bulgarischen Hauptstadt Sofia läuft es nach einem ähnlichen Muster. Der Bürgermeister von Sofia, Vasil Tersiev, ist ein parteiloser ehemaliger IT-Unternehmer. Er wurde 2023 ins Amt gewählt. Aufgestellt haben ihn damals die liberalen Reformparteien PP, Wir setzen den Wandel fort und Demokratisches Bulgarien und die NGO Rette Sofia. Tersiev erzählt, dass seine Stadt, weil sie eine Oppositionsstadt ist, viel zu wenig Geld von der Regierung zugewiesen bekommt. Wobei im Moment in Bulgarien die politische Lage mal wieder instabil ist und eine Übergangsregierung im Amt ist, bis zu den Neuwahlen am 19. April. Das bulgarische Parlament wird aber weiterhin von der als korrupt geltenden konservativen Dauerregierungspartei GERB dominiert und vom umstrittenen Oligarchen Delian Pevski. Und diese politischen Kräfte drehen Sofia den Geldhahn zu, sagt Bürgermeister Wasil Terziev.
Wir sind das einzige Land in der EU, in dem 0% der kommunalen Einkommenssteuer und der kommunalen Körperschaftssteuer von den Kommunen eingezogen werden. Alles geht direkt zur bulgarischen Zentralregierung, von wo es dann an die Kommunen weiterverteilt wird. Die Regierung gibt Sofia so viel Geld wie einer bulgarischen Kleinstadt. Dabei lebt in Sofia ein Viertel der Gesamtbevölkerung Bulgariens. Die Landesregierung hat ein Infrastrukturprogramm aufgelegt, wonach Sofia pro Jahr 50 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte zustehen würden. Im vergangenen Jahr haben wir aber nur wenige 100.000 Euro bekommen.
Auch in Sofia verzögern sich Sanierungen, zum Beispiel von Straßen. Hinzu kam ein großes Problem, die Müllkrise im vergangenen Jahr. Die bulgarische Mafia soll hier ihre Finger im Spiel gehabt haben. In vielen von der GERB-Partei regierten Städten arbeiten Politik und Mafia zusammen. Dienstleistungen werden für überhöhte Preise angeboten, die Mafia zwackt Gelder ab und die Politiker werden daran beteiligt. Doch der Bürgermeister von Sofia wollte da nicht mitspielen. Als in zwei Bezirken von Sofia der Vertrag mit dem privaten Müllentsorgungsunternehmen auslief, machte Terziev eine ganz normale öffentliche Ausschreibung. Da meldete sich unter anderem ein Unternehmen, das der Mafia nahestehen soll, und bot einen völlig überhöhten Preis an.
Wir können keine Preise akzeptieren, die viel höher sind als die, die in der Ausschreibung festgelegt wurden. Diese Leute haben aber das Doppelte verlangt und damit würden die Entsorgungsgebühren für die Bürger viel zu hoch werden. Und dann haben diese Leute einfach viele andere Mitbewerber aus dem Wettbewerb verdrängt.
Das geschah zum Teil mit Hilfe staatlicher Behörden. Einem Unternehmen wurde die Lizenz zur Müllabholung entzogen. Und es passierte mit rabiaten Methoden. Einem Unternehmen wurden mehrere Müllfahrzeuge nachts auf einem Parkplatz in Brand gesteckt, mit der Folge, dass das Unternehmen seine Bewerbung zurückzog. Plötzlich blieb nur noch das Unternehmen mit dem überhöhten Preis übrig. Doch Terziev weigerte sich, auf dieses Angebot einzugehen und schaffte es am Ende, die Müllkrise selbst zu lösen. Zunächst packten die Bürger bei der Müllentsorgung mit an und dann wurde die kommunale Müllabfuhr neu aufgestellt.
Die gute Nachricht aus dieser Müllkrise ist, dass wir uns sehr stark verbessert haben, was Recycling angeht. Die Bürger haben unseren Aufruf erhört, so viel zu recyceln wie möglich. Und der Gemeinderat hat beschlossen, mehr in die Abfallentsorgungsanlage zu investieren und in die städtische Müllabfuhr, sodass wir nicht mehr so sehr auf private Firmen angewiesen sind, sondern mehr auf der kommunalen Ebene schaffen können.
Vor der Müllkrise gab es nur in einem Bezirk von Sofia eine städtische Müllabfuhr. Jetzt entsorgt die Stadt in 6 Bezirken selbst. Außerdem konnten einige Verträge mit privaten Entsorgungsfirmen verlängert werden, ohne dass die Mafia dazwischen gefunkt hat. Doch die Probleme für den Bürgermeister von Sofia hören nicht auf. Vor wenigen Wochen erst wurde Terziews Vizebürgermeister Nikola Barbutow auf Kaution freigekauft. Er war im Sommer letzten Jahres verhaftet worden, fast zeitgleich mit dem Oppositionsbürgermeister der bulgarischen Schwarzmeerstadt Varna. Ihnen wurde Bestechung, Erpressung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, ohne dass dafür ernstzunehmende Beweise vorgelegt wurden. Es kam zu Demonstrationen, beide Bürgermeister sind wieder frei. Jetzt kommt das nächste Problem. In Sofia drohen mal wieder Streiks in den städtischen Verkehrsbetrieben. Venelin Atanasov, ein Mechaniker in einem Straßenbahndepot, beklagt sich bei einem Protest.
Ich bin hier, um der Regierung und dem Bürgermeister zu sagen, dass man von 950 Euro nicht leben kann. Wir müssen ständig neue Kredite aufnehmen, um über die Runden zu kommen. Und die Arbeitsbedingungen sind furchtbar. Wir müssen Werkzeug und Kleidung selber kaufen und atmen ständig Unmengen von Staub ein. Und es gibt keine Schutzausrüstung.
Bürgermeister Terziev versucht klarzumachen, dass ihm die Hände gebunden sind, weil die Stadt zu wenig Geld bekommt.
Ich bin nicht gegen höhere Gehälter, aber entscheidend ist, woher die Mittel kommen sollen. Es geht um 25 Millionen Euro für dieses und für das nächste Jahr. Das schaffen wir einfach nicht. Aber niemand von uns will eine Konfrontation und dass es Streiks gibt und Unannehmlichkeiten für die Bürger von Sofia.
Der Bürgermeister von Sofia, Vasil Tersir, versucht sauber zu wirtschaften in seiner Stadt mit dem wenigen Geld, das er zur Verfügung hat. Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karacsony, kämpft dafür, dass seine Stadt als moderne, offene europäische Metropole am Laufen bleibt. Der Bürgermeister von Zagreb, Tomislav Tomašević, war als einziger leider nicht bereit für ein Interview über seine Probleme mit der Landesregierung. Dabei hätte er auch noch einiges zu erzählen gehabt. Tomašević ist nämlich bekannt dafür, den früheren Korruptionssumpf in Zagreb in großen Teilen trockengelegt und Zagreb entschuldet zu haben. Tomašević muss sich längerfristig weiter mit der HDZ-Regierung auseinandersetzen. In Bulgarien und Ungarn ist das anders. In beiden Ländern gibt es im April Wahlen und da kann es jeweils zu Veränderungen kommen. Vor allem in Ungarn, wenn Viktor Orbán, so wie es die Umfragen voraussagen, abgewählt wird.